Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Der Allmächtige, der Allerhöchste, der Herr. Da tauchen vor dem inneren Auge sofort Bilder auf, die einen Mann mit Rauschebart zeigen. Das mag theologisch überholt sein, hat sich jedoch tief eingeprägt. Das Weibliche wird ausgelagert, outgesourced. Im Christentum etwa in die Figur der Maria. Das Jüdische Museum Frankfurt nimmt nun die weibliche Seite Gottes in den Blick. Im Oktober wird eine Ausstellung dazu zu sehen sein. Vorträge zum Forschungsstand gibt es schon vorher. Eva-Maria Götz-Laufenberg hat ein Symposium zum Thema besucht und, so viel sei verraten, möglicherweise muss man über das Geschlecht Gottes reden, damit man eines Tages nicht mehr darüber reden muss.
Die Shechina ist eine sehr alte Vorstellung von der welteinwohnenden Präsenz Gottes, die zunächst einmal in der biblischen Literatur vorkommt.
Sagt Melissa Raphael, Professorin für religiöse, philosophische und historische Studien an der University of Gloucestershire.
Sie ist nicht wirklich als rein weiblich beschrieben, aber sie steht für die Anwesenheit Gottes im Tempel. Als der Tempel im Jahr 70 unserer Zeit zerstört wurde, begannen die Rabbiner, die Vorstellung von der Shechina als einer trauernden Frau zu entwickeln, die das jüdische Volk ins Exil begleitet und ihnen als positive Figur in ihrem Leiden beisteht.
Also die Shechina in ihren vielen unterschiedlichen Gestalten ist der Kontaktpunkt des Göttlichen zur materiellen Welt.
Beschreibt Christian Wiese, Inhaber des Martin-Buber-Lehrstuhls für jüdische Religionsphilosophie an der Uni Frankfurt, das immer auch etwas ungreifbar bleibende Konzept der Shechina als Ausdruck für die weibliche Seite Gottes.
Und das wird weiblich gedacht. Das ist die Einwohnung Gottes in der Welt. Und dass es eine Frauenfigur ist, ist natürlich sehr spannend.
Der Begriff leitet sich her aus dem Hebräischen Shachan, das heißt Wohnen oder Zelten, und Mishkan. Das bezeichnet das Zelt, in dem Gott den Israeliten erschien und in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde, das erste Heiligtum. Schon früh gibt es die Vorstellung, dass sich in dieser Zugewandtheit, im Schutz, Halt oder Trostgebenden, Gott als weiblich manifestiert hat. Und es gab ein Bedürfnis, diese weibliche Seite zu definieren.
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich im alten Orient Vorstellungen von dem Götterpaar auch haben, dass es einen männlichen Gott mit einer weiblichen Konsortin oder Gemahlin gab. Und dann entwickeln sich eben diese verschiedenen Stufen, Modelle, was ist mit dieser Göttin passiert.
Erklärt Dr. Elke Morlock vom Seminar für Judaistik an der Uni Frankfurt. Das Nachdenken über das Geschlecht Gottes, wie es dann vor allem in der jüdischen Mystik des Mittelalters geschah, war immer auch nicht ganz ungefährlich.
Es ist dann auch immer die Frage natürlich nach der Einheit Gottes. Ist Gott einer? Sind Gott zwei? Es wurde ja nach talmudischer Tradition als Häresie angesehen, wenn man sagt, es gibt zwei herrschende Autoritäten im Himmel.
Dass auch im christlichen Glauben Geschlechtergrenzen nicht eindeutig sein müssen, erklärt Silke Petersen, außerplanmäßige Professorin für Neues Testament an der Universität Hamburg.
Also die Seitenwunde kommt eigentlich aus dem Johannesevangelium, weil das das einzige Evangelium ist, wo bei der Kreuzigung erzählt wird, dass Jesus mit dem Speer an der Seite durchbohrt wird.
Die Darstellung der Seitenwunde Christi am Kreuz bekam in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Ikonografie der Kreuzigungsszene dann eine besondere Bedeutung.
Diese Wunde wird dann dargestellt in verschiedenen bildlichen Traditionen als ein quasi nährendes weibliches Organ. Also das kann eine Brust sein, die das Blut gibt fürs Abendmahl, aber es hat auch so Milchkonnotationen wieder, oder es wird eben halt quasi als verrutschte Vulva dargestellt, womit also Christus in diesen bildlichen Darstellungen auch die weiblichen Attribute quasi organisch bekommt.
Das sind nicht die einzigen Beispiele dafür, dass gerade Christus männliche und weibliche Anteile in sich vereint. Besonders in den frühen Apokryphentexten, die nicht in den offiziellen Kanon aufgenommen wurden, finden sich noch mehr Stellen.
Es wird in einem Text zum Beispiel einfach gesagt, dass er in Gestalt einer Frau erscheint, also ganz konkret. Und in einem anderen Text kann man sehen, dass er bei seiner Erscheinung sagt, ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich bin der Sohn. Also da ist die weibliche Seite über die Mutter-Metaphorik quasi drin.
Am eindeutigsten aber manifestiert sich diese weibliche Seite des christlichen Gottes in der Person seiner Mutter Maria. Silke Petersen.
Natürlich ist das so, wenn man sich die katholische Marienverehrung anguckt, dass man das sehen kann, dass da ganz viel Erbstücke von Göttinnen aufbewahrt sind.
Das zeigt sich auch in der bildlichen Darstellung, meinte Jochen Sander, Kunsthistoriker an der Uni Frankfurt und am Städelmuseum. Die entwickelte sich von der nährenden Mutter in frühchristlicher Zeit zu einer strahlenden Frau im Sternenkranz, gekleidet in roten Samt und als Schutzmantel-Madonna angebetet und verehrt. Der Marienkult des Christentums hatte wiederum wahrscheinlich nicht nur Einfluss auf das Schrina-Konzept der mittelalterlichen jüdischen Kabbalah, auch im muslimischen Glauben spielt Maria eine wichtige Rolle.
Maria hat eine sehr besondere Bedeutung im Koran, einfach weil sie die einzige Frau ist, die namentlich genannt wird.
Meint dazu Dr. Dina El-Omari vom Zentrum für Islamische Theologie der Universität Münster. In Sure 19 etwa wird die Verkündigung, die Schwangerschaft Marias und die Niederkunft genau erzählt. Und auch die Schwierigkeiten, die Maria als ledige Schwangere mit der Gesellschaft hatte.
Es ist eins der Narrative, die am exzessivsten erzählt werden, also am breitesten ausgeführt werden. Sie ist eigentlich deshalb besonders, weil sie eben so eine direkte Verbindung mit Gott hat. Also Gott beauftragt sie, das Jesuskind auszutragen. Er begleitet sie dabei, er tröstet sie, er versorgt sie. Also er hat auch eine sehr enge Bindung eben zu dieser werdenden Mutter auch.
Auch im Islam ist die weibliche Seite Gottes ein Thema und wird als die dem Menschen zugewandte, barmherzige Seite beschrieben.
Die weibliche Seite Gottes kann man sehr schön daran ableiten, dass eben der Begriff Rahma, also dieser Barmherzigkeitsbegriff, sich ableitet von dem Begriff Rahm. Das ist der Begriff für Mutterleib und dass hier eben dieses Verhältnis Mutter-Kind beschrieben wird und eben auch dieses Liebesverhältnis. Und es ist eben auffällig, dass Gott sich hier mit einem Attribut bezeichnet, was diese Konnotation trägt, also diese mütterliche, liebevolle Zugewandtheit sozusagen.
Hier findet sich also wieder die Idee aus dem frühen Judentum, die in letzter Zeit auch in der feministischen Theologie starke Beachtung findet, wenn es um Gendergerechtigkeit im religiösen Diskurs geht. Ist es überhaupt wichtig, ob und dass Gott eine männliche oder weibliche Seite hat, fragt dagegen Shoshana Ronen, Professorin für hebräische Studien an der Universität Warschau. Da man gerade in den Konzentrationslagern gesehen habe, wie grausam sich Wärterinnen benommen hätten, sei es viel zu kurz gedacht, die Begriffe Gott, Barmherzigkeit und Weiblichkeit gleichzusetzen. Shoshana Ronen.
It's really for me a black hole.
Für mich ist Gott ein schwarzes Loch. Ich brauche kein Gesicht. Für mich sollte das alles komplett undefiniert sein. Auch wenn daraus eine Religion wird. Es gibt keinen jüdischen oder christlichen Gott. Es geht darüber hinaus. Jüdisch, christlich, männlich, weiblich, das sind doch nur menschliche Zuschreibungen. Aber sie sind nicht relevant für das Konzept Gottes. Das sind menschliche Eigenschaften.
To the concept of God. This particularities, they are so human.
Das Weibliche ist nicht immer das Bessere, Eva Maria Götz-Laufenberg berichtete.